Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Und ich glaube, das ist halt auch unsere Aufgabe, halt BPM nicht so langweilig oder so elitär zu machen.
Einerseits ist es irgendwie spannend und cool zu machen, auf der anderen Seite diese verbrannte Herde, die irgendwie unter Prozessmanagement und mit dem Wort Prozesse immer aufgewirbelt wird, dass man das wieder umzuwandelt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer unseres Podcasts. Die Prozessphilosophen sind heute wieder zu einer neuen Folge und once again mit einem Special Guest. Wir freuen uns riesig. Ich komme gleich zum Intro. Heute an einem Montag. Wir sind relativ früh dran, was die Podcastaufnahme angeht. Wir sind sonst immer sehr spontan. Und was immer auch viele Gäste nicht glauben, One Take. Also wir schneiden nichts raus, wir verheimlichen nichts, liebe Zuhörende. Wenn ihr das hört, das sind pur wir. Matisch, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich auf heutige Folge mit unserem Special Gast. Deswegen bin ich da halt echt gespannt, über was wir heute reden, wie cool das wird und wie wir seinen Urlaub zerstört haben.
Bevor wir starten, ich will kurz ein Intro, kommen die Leute drauf. Also, ich würde sagen, unser Gast ist auf LinkedIn sehr aktiv. Ich würde sagen, in einer der, die sehr viel auch Know-how teilen, Wissensvorreiter sind, von vielen Personen empfohlen. Der Name wurde schon echt von so vielen Leuten empfohlen. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute im Podcast hier zusammensitzen. Und jetzt würde ich sagen, stell dich vielleicht kurz vor, wer bist du, was machst du? Und dann freue ich mich auf eine coole Episode.
Vielen Dank, Matthias und Daniel. Ja, mein Name ist Ti Nguyen. Ich bin jetzt noch ein bisschen baff, ja, dass es Leute gibt, die mich empfohlen haben. Vielleicht Anekdote davor. Ich wurde letztens mal gefragt, was ist denn deine Superpower? Und da habe ich gesagt, ja, meine Superpower ist, jedes Mal, wenn ich in einen Raum reingehe und anfange zu reden, dann fühlt sich jeder auf jeden Fall smarter. Und dann ist erstmal eine Stille. Okay, also, mein Name ist Ti, ich bin zurzeit bei der SAP seit knapp 4,5 Jahren in Singapur normalerweise. Gerade, wie Matthäus richtig gesagt hat, im Urlaub, aber überhaupt nicht zerstört. Ich habe mich jetzt heute schon den ganzen Tag darauf halt gefreut. Ja. Ich bin zurzeit in Barcelona, meiner zweiten Heimat. Und zurzeit leite ich Solution Advisory für SAP BTM, Business Transformation Management. Das heißt, die ganzen Akquisitionen im Umfeld von Business Process Management, Signavio, Enterprise Architecture Management, LeanIX und das Thema Digital Adoption Platforms, WalkMe. Ja, das sind halt die drei Akquisitionen, die SAP in den letzten Jahren ja gemacht hat in dem Umfeld. Und davor war ich knapp 20 Jahre bei Siemens, verschiedene Stationen durchgemacht, am Anfang in der IT, danach im kaufmännischen CFO und bin halt auch ganz gut durch die Welt gekommen, in 6 verschiedenen Ländern halt verschiedene Dinge gemacht und ja, ich glaube, das war so 2016, das sind ja auch schon 10 Jahre her, hatten wir die größte Process Mining Instanz der Welt aufgesetzt. Wenn man ein bisschen älter ist, dann ist es schon wirklich immer noch interessant zu wissen, 10 Terabyte hot auf einer Node auf SAP HANA nur für einen Use Case, das ist halt schon auch 2016 sehr, sehr groß gewesen.
Crazy. Ich glaube, das gibt jetzt gerade so viel Material zum Reden, Diskutieren, Erfahrungen austauschen. Da können wir noch sehr cool.
Also bis wir zu dir steigen, Daniel, du hast deine Kategorien. Also mich würde natürlich interessieren, wie du zu BPM gekommen bist. Aber vielleicht kann man halt mit der lustigen Kategorie starten. Was erlebst du aktuell, sagen wir es, auf deinem LinkedIn? Also was ist jetzt dein aktueller Topic?
Also um ganz ehrlich zu sein, wie weit kann ich das heraustreiben und don't get cancelled? Es ist halt zurzeit sehr, sehr schwierig. Ja? Das heißt, ihr seht manchmal, wie ich mit meinem Open Claw rumphilosophiere. Ihr seht, wie ich wirklich... ich bin ja wirklich halt schon da angekommen, wo ich halt darüber rede, was ist denn der Unterschied zwischen Anal und Analytics? Und ja, also deshalb wie gesagt, es ist halt eine ganz, ganz interessante Thematik auf LinkedIn. Ich bin, glaube ich, seit 14 oder 15 Jahren halt dabei. Und da gibt es natürlich immer viele Wellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jetzt so seit 6 Monaten bin ich halt ein bisschen ruhiger geworden, weil einfach der Algorithmus halt sich so extrem verändert hat. und halt auch die Inhaltsformate. Das heißt, jetzt bin ich weniger da. Das heißt, vorher hatte ich diesen TBFT-Blog 4 Jahre gemacht, wo ich dann davon in die Kamera über Gott und die Welt halt gesprochen habe. Aber ja, das ist jetzt so LinkedIn.
Wie erlebst du die Entwicklung von LinkedIn, wenn du schon so lange da drin bist? Weil ich meine, ich würde mich nennen, so ein fauler LinkedIn-Nutzer. Ich sollte eigentlich viel mehr machen, aber ich schaffe es, mich mit allen anderen Themen halt zu motivieren und dann einen Beitrag zu schreiben, wenn du halt so einen gewissen Anspruch hast, dass du Zeit sich dafür nehmen und so weiter. Also ich würde mich als fauler Nutzer nennen. Ja. Deswegen, findest du die Entwicklung gut, schlecht? Was fällt dir oder was würdest du dir wünschen so für unsere professionelle Karriere? Ne? Weil wir wollen so ein bisschen diesen BPM-Bereich, ja, bespielen. Schäben.
Ja, schäben. Ich versuch das mal sehr explizit kurz zu fassen. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, ob man Reichweite am Anfang halt braucht. Und die Thematik ist, will ich lieber 100 Posts haben, die keiner liest, aber beim 101. kommt jemand an und ist voll happy und meinte so, was habe ich denn eigentlich verpasst? Und ich glaube, das Wichtige halt ist, und das ist auch der einzige Grund, warum ich noch einen Job habe, ist, wir haben immer noch keine Zeitmaschine erfunden. Und ich kriege so viele Anfragen zurzeit, wo ich mir denke, aber ich sag doch den gleichen Scheiß wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Und dann sagen sie, ja, ist richtig, aber keiner sagt den gleichen S seit 10 oder 20 Jahren. Das heißt, wenn ihr mich mal cyberstalkt und mal halt seht, wie ich 2019 fast gecancelt worden bin bei meinem alten Arbeitgeber, der gesagt hat, T, hast du überhaupt nichts Besseres zu tun, als über Multimodal Agents zu reden, die Hide and Seek spielen? Und dann habe ich gesagt, nö, fand ich cool, teile ich jetzt. Und dann haben sie gesehen später, oh, das war eine Firma, die hieß OpenAI. Bist du visionär? Nö, ich bin einfach nur interessiert. Manchmal habe ich Glück, manchmal nicht. Also ich lese auch viel Schwachsinn. Und das ist halt eben, das ist immer so witzig. Oder das Gleiche, halt einer unserer Konkurrenten natürlich zurzeit, ja, Process Mining Firma aus München.
Kennen wir nicht.
Als ich das bei Siemens halt auch implementiert hatte, da hatten die natürlich auch gefragt, ey, die kommen doch mit unseren Payment Terms nicht klar und so. Ja? Also deshalb, was ich halt meine, ist halt, die Welt bewegt sich schon so schnell und das Thema halt, wenn du nur konsistent aber einfach bist, dann glaube ich halt an Karma, alles wird gut. Ja, und das ist halt, glaube ich, das ist ja halt eben dieses Schwierige, dass ich halt wirklich auch mit TBFT, das erste Jahr war geil und alle Leute super und dann ging es halt wieder ein bisschen runter, oh, jetzt triffst du es aber ein bisschen zu spezifisch ab. Die Analogien waren ja auch ein bisschen besser und dann ging es halt wieder ganz extrem. Und das Witzige ist aber, wenn man das jetzt so wirklich 3-4 Jahre gemacht hat, dann kann man halt eigentlich alles sagen. Das ist halt das, was ich meinte, ja. Mal schauen, wie weit ich es hinaus treiben kann, ohne gecancelt zu werden. Und
ich glaube, das wird nicht passieren. Ist das eine populäre Plattform. Aber lass uns zu der spannenden Frage kommen. Wie in aller Welt bist du in diesem BPM-Loch gefallen?
Ich bin, glaube ich, hochgefallen in dieses Thema und es ist kein Witz. Ich habe wirklich 2003 bin ich ein zertifizierter ARIS-Modeler gewesen. Ich hatte sogar noch vom Professor Scher Vorlesungen bekommen. Ja, also und ich war immer ein EPC-Mensch. Und das ist kein Witz. Früher, ich habe halt zu den Zeitungen war ich noch in der IT bei Siemens. Da war halt wirklich ein Teil für IT-Führungskräfte, das sogenannte PMMA, das Process Management Maturity Assessment. Und das war halt so knallhart. Das heißt, wenn du in der Spinne, in dieser Radar-Assessment, wenn du auch nur ein Thema bei 3 bist, man hat immer nur, the highest score is the lowest. Das heißt, du hattest 5, 5, 5, 5, 3. You are 3. Und also da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, das heißt, das Thema Prozess war schon immer irgendwie dabei. Mhm. Und ja, gab es natürlich immer Höhen und Tiefen und auch verschiedene Renaissance. Ja, auch jetzt wieder eine, sehe ich gerade. Ja.
Erklär mal, welche?
Also die jetzige ist natürlich halt das ganze Thema mit AI. Ich glaube halt, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, ist eigentlich wirklich irrelevant. Ich glaube, es ist schon bei jedem halt angekommen, es gibt halt einfach zu viel Impact aus dem Thema AI und dadurch, dass es natürlich halt alle Felder betrifft, hat, sage ich mal, BPM natürlich halt auch einen Uplift Und ganz klar, ich bin mir auch natürlich sicher, dass jeder unter BPM oder Prozessmanagement natürlich was anderes versteht. Aber ich glaube, es ist, das Narrativ ist halt so populär zurzeit, dass es gewisse Überschneidungen gibt, die halt einfach jedem helfen da.
Aber wobei, glaube ich, kaum ein Thema so viel Uplift, Prozessmanagement und BPM gegeben hat, wie es gerade AI tut, oder? Also wenn ich jetzt so
in BPM war schaue, ähnlich, würde ich schätzen.
Ja, oh Gott.
Auch vor zehn Jahren würde ich schon sagen, dann gab es RPA und RDA. Also ich bin ja wirklich so alt, dass halt es noch Zeiten gab, wo man über RPA versus RDA versus Assisted, Non-Assisted und so geredet hat. Und dann, in the Cloud, Non-the-Cloud, On-Prem, XML und so. Da dachte ich mir halt auch so,
Ja, aber krass, das war ein bisschen technischer und nerdiger, oder? Also ich würde das schon in den Raum stellen, dass das einfach alles ein bisschen, das war ein bisschen technischer und nerdiger. Ja, aber guck mal, jetzt hat
also jeder... Also Hyper-Automation. Du nimmst ein Tool und du automatisierst alles damit.
Ja.
Das, also ich würde nicht sagen, dass es größer ist. Ich glaube, dass der Output viel größer wird, weißt du? Also ich glaube, dass auch die, also ich meine halt schon das, was der Professor Scher gemacht hat, wir hatten ihn auch hier, war schon enorm. Ja, also gerade mindestens in Deutschland und halt so hier, wie sich dieses ganze Modell, die EPKs und alles, was er mit SAP dann geschafft hat. Dann diese ganze BPMN, also Standardisierung, wo das ein bisschen halt die EPKs getroffen hat. Und ja, dann halt so wie du sagst, sowas wie RPA oder Process Mining. Ich meine auch Process Mining, was für Welle hat der Process Mining gelebt? Aber der Output jetzt ist einfach viel, viel größer, meiner Meinung nach.
Also ich muss das dreifach und vierfach unterstreichen. Also ich sehe das halt genauso. Und was ich halt auch zusätzlich halt eben sehe, ist, dass natürlich, ich versuche mal, ich zwei Schritte zurück. Wir haben ein Telefon in der Hand, das halt noch mehr Technologie hat, als auf den Mond zu gehen. Und was macht man mit dem Telefon? Wir schauen uns halt TikToks von irgendwelchen Katzenvideos an. So, jetzt können wir uns aber halt Katzenvideos mit AI anschauen, das ist ja noch geiler. Ja, also
die können viel mehr.
Die können noch viel mehr, jetzt die Katzen, ja. Die können Fußball spielen zum Beispiel, ja. Und ich bin halt nicht dagegen. Warum? Weil ich weiß, das wird so oder so notwendig sein. Und just get it out of your system. Bitte, noch mehr AI-Slop. Ich kann davon nicht genug haben. Weil ich bin wirklich der Meinung, dass halt der Mensch so kurzlebig ist, wenn er halt diesen ganzen Fraß raus hat, dann können wir uns mal über interessantere Dinge halt unterhalten. Und manche sind schon da, klar, super, da brauche ich halt diesen Schrott halt nicht durchzugehen. Aber wir müssen halt eben schon auch, wenn wir jetzt zum Beispiel so wie Crossing the Chasm von Geoffrey Moore so halt uns anschauen, wir müssen halt alle Enden der Kurve bedienen. Ich kann doch nicht so elitär sein und halt nur am Anfang da sein oder halt sagen, oh, ich bin hier nur in der Masse. Ja, das heißt, man muss halt überall hin und her springen. Und ich glaube, das ist halt auch unsere Aufgabe, halt BPM nicht so langweilig oder so elitär zu machen. Ja, und hoffe ich mal.
Das ist gut, das ist eine abgeschwächte Variante von dem, was ich die ganze Zeit versuche, irgendwie in den Raum zu bringen. Einerseits ist es irgendwie spannend und cool zu machen, auf der anderen Seite diese verbrannte Herde, die irgendwie unter Prozessmanagement und mit dem Wort Prozesse immer aufgewirbelt wird, dass man die wieder... Also, boah, jetzt wird man philosophisch. Eigentlich ist diese verbrannte Erde ja potenziell Goldstaub, wenn man es schafft, das wieder umzuwandeln und zu schaffen, dieses Ganze jetzt, ne? Ich hatte letzte Woche Freitag war ein C-Level aus einer Riesenfirma mit mir im Call, der meinte, ja, wir müssen jetzt unbedingt Agentic AI machen. Das muss jetzt in dem Workshop unbedingt dabei sein. Ja, wir können uns gerne über die Prozesse und über die Daten austauschen, damit ihr Agentic AI und das ganze Thema drumherum enabled. Und das ist ja unglaublich, was da jetzt für Potenzial endlich möglich ist.
Aber. Bist du so ein selbstnamed Visionär? Deswegen frage ich
dich. Lifelong Grow.
Deswegen frage ich dich die Frage aller Fragen. Was glaubst du, wie wird sich der BPM in den nächsten 2 Jahren entwickeln? Ich meine, die Frage, glaube ich, stellen sich alle.
Wirklich? Es ist zum ersten Mal, dass ich jetzt die Frage höre.
Soll ich noch Landkarte machen oder kann ich das lassen? Soll ich noch automatisieren oder übernimmt das Agent? Soll ich noch überhaupt irgendwelche Prozesse dokumentieren oder wird das quasi aus dem Himmel fallen?
Also ganz klassisch, natürlich bin ich in meinem anderen Leben auch ein Rechtsanwalt und die Antwort ist immer, es kommt drauf an. Nee, Spaß
beiseite. Die hängt noch in den ganzen S4HANA-Transformationen fest, da geht es genau. Noch nicht um die Innovation, die innovativen Themen. Sorry.
Andere Ecke, aber fair enough. Ich glaube, das ist auch ein Grund und wie gesagt, I'm here to provoke, not to offend. Ja? Also ich möchte nur ein bisschen provozieren, ich möchte jetzt niemanden jetzt auf die Füße treten. Ich glaube, ein Thema, warum halt so viel verbrannte Erde da ist in dem Umfeld von Prozess und BPM, ist, weil wir einfach zu viel darüber reden. Und ich verstehe, dass halt Networking Capital Optimization, das hat man doch schon vor 60, 70 Jahren, ja, und wir werden es auch in 200 Jahren noch haben. Die Frage ist doch nur, das Wie. Und das Wie hat sich ja halt eben verändert, dass wir halt viel mehr Transparenz, Realtime-Daten, was weiß ich, halt immer halt haben, anderen Kontext zusammensetzen können, andere Dinge machen. Und wenn wir das Wort Automatisierung nennen, dann ist ja Automatisierung nur eine Systemfunktionalität mit Daten, die genau das sind, was sie sein sollten zu dem Moment, wo ich was brauche. Das heißt, wenn du halt Stammdaten oder Bewegungsdaten im Flux hast, das dann halt natürlich den Kontext wieder unterscheidet, dann ist Automatisierung schwieriger. Ah, zum Glück haben wir ja Agentic AI, jetzt geht's ja dann doch wieder einfacher. Ja, und das ist halt eben der gute Kampf, mit dem wir halt leben seit über 30, 40 Jahren. Und ich glaube, deshalb ist die Frage, was wird mit BPM in 2 Jahren, muss man halt eben anders framen. Man muss es halt in einen anderen Gesichtspunkt setzen. Der Gesichtspunkt ist der, wir werden leider immer noch zum Großteil die gleichen Probleme haben wie vor 30 Jahren, auch in 2 Jahren. Kann BPM, egal was
hier schneiden. Das muss man hier schneiden. Also alle Leute würden dann, boah. nee, mach weiter.
Nein. Die Frage ist halt, kann, was wir halt BPM heute nennen oder halt in der Zukunft halt nennen, können wir halt quasi diese Probleme besser lösen als jetzt? Und wenn man halt eben sagt, ja, das geht, wenn wir halt Dinge zusammenbringen und holistisch machen, weil das war ja früher immer der Zusammenschluss, wo wir gesagt haben, BPM plus RPA plus schieß mich tot, ja, und jetzt ist alles AI. Das Witzigste ist ja, und darüber mache ich ja halt auch ganz viele Satire, ist ja, dass die Leute nicht mal wissen, was eigentlich Agent bedeutet. Und dann komme ich halt hin, ja, also vor 5 oder vor 10 Jahren habe ich halt gesagt, sorry, ist es Cloud to the Edge oder Edge to the Cloud? Und dann gehst du weiter. Und jetzt kannst du ja genauso sagen, sorry, ist es Agentic AI oder AI Agents? Und dann kannst du mal weiter reingehen und mal hinterfragen, ob die wissen. Und klar, ich liebe Sprache, ja, und ich kann halt Latein, ja, und Agentic kommt von Agere und das ist halt Handeln. Und dann ist halt die Frage, lass uns doch mal halt überlegen, wo wir das Wort Agent, so wie James Bond und so halt kennen und Spione und so. Okay, lass uns doch mal diese Diskussion haben. Das heißt, wenn ich für den CIA arbeite in Langley und ich rekrute einen Menschen sogar in Deutschland, sagen wir in Deutschland bleiben, ja? Rekrute einen Menschen in Deutschland, dann ist das mein Asset. Ich bin kein CIA-Agent. Ich bin ein CIA-Officer. Den ich rekrute, der arbeitet in meinem Vermächtnis. Soll heißen, wenn wir heute Agentic AI haben und dann halt über Agent Sprawl reden, dann denke ich mir, wie kann denn das sein in der Sprache? Wie kann denn das dann eigentlich überhaupt sein? Wie ironisch muss das dann eigentlich sein, dass wir sagen, ja, die machen halt ihr Ding. Ja, was denn? Ja, nicht das, was ich will. Nee, aber das ist doch die Grunddefinition, was Agent bedeutet, dass die das machen, was du willst, weil sie das ja normalerweise ja nicht wollten. Deshalb ist es ja ein Agent, aber egal. Ihr seht halt schon, das ist halt nicht nur grundphilosophisch, sondern halt wirklich einfach nur von der Semantik und der Sprachwissenschaft einfach so falsch, wie wir heutzutage mit Wörtern halt rumschmeißen müssen. Aber klar, ich bin halt auch ein Teil davon und muss halt natürlich halt eben in der Masse natürlich halt auch beide Welten halt verstehen oder mehr als zwei verschiedene Welten halt damit halt auch verstehen.
Ja. Ja, am Ende sind wir, was die Wörter angeht und Buzzwords im BPM-Bereich schon sehr, sehr gut. Sehr stark. Wir schaffen es immer, neue Begriffe zu erfinden, die Absolut. Am Ende nicht unbedingt das sind, was die, was man sich dahinter vorstellt. Aber weißt du, was mich noch interessieren würde? Also es ist, Es tut mir leid für die Zuhörer, dass man die gleichen Probleme noch auch in 30 Jahren hat. Das ist auch meine Meinung. Ich bin voll bei dir. Ich meine, wir haben ja viele neue Möglichkeiten und wir werden sehr wahrscheinlich spannender mit denen umgehen können. Und wir werden viel mehr darüber nachdenken müssen, was für Regeln haben wir, wie sind die Strukturen und alles. Es wird aber nicht entfallen per se, weil irgendwie wird mich auch der Agent halt am Ende fragen, wie willst du das haben? Hast du 28 Tage Urlaub oder nicht? Was sind die Regeln innerhalb von deinem Unternehmen? Was darf ich freigeben, was nicht? Und das sind am Ende nur die dokumentierte Regel. Ja, also das will er machen. Aber wie ist der Unterschied, weil du bist ja so ein bisschen weltweit unterwegs, wie siehst du den Unterschied in BPM zwischen Deutschland, EU und von mir aus Singapur? Weil diese Frage haben wir schon auch in Brisbane gestellt und wir haben die auch in USA gestellt. Mich würde interessieren, gibt es überhaupt BPM in Singapur oder was machst du da?
Es muss nicht nur Singapur sein. Also ich habe ja eine Verantwortung für ganz Asien und ich glaube sogar in Asien. In ganz Asien ist ja halt, sag ich mal, auch extrem unterschiedlich. Und man kann es halt nicht genug erwähnen, dass Words Matter, ja? Aber halt natürlich die Konnotation. Es geht jetzt nicht um die Übersetzung, verstehe ich, was damit gemeint ist, sondern halt, was bedeutet das im Gefühl? Das heißt, ich kann nach Japan gehen und halt über BPM halt reden oder Enterprise Architecture. Und dann gibt es halt Unternehmen, die sagen, nee, wir sind noch nicht mature, wir machen das nicht, wir kennen das nicht. Das ist bei uns noch nicht so angekommen. Und dann denke ich mir, Jungs, Mädels, ihr habt das erfunden. Ihr habt das erfunden. Ach so, ja, Bruder Murimuri, ja, 3S und kann, das ist halt, was ich meine. Das ist halt einfach auch ein sprachliches Thema. Und ja, für viele ist BPM halt immer noch Boxes and Arrows, ja. Du meinst ein Boxen, ach so, guck mal, eine Raute ist da, Decision, kannst links oder rechts gehen. Ah ja, cool. Ja, und klar, hat man auch. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich halt auch Kunden, die das halt auch wirklich, wirklich tagtäglich praktizieren. Und ich glaube, das, was das Schöne ist, also das ist wirklich etwas, was ich halt in den letzten 20 Jahren jetzt gesehen habe, was wirklich mehr kommt, ist halt wirklich mehr das Kollaborative. Dass es nicht bedeutet, drei Leute im Keller machen das halt 100 Stunden, sondern 100 Leute machen das für 3 Minuten am Tag. Und das finde ich halt wirklich viel, viel besser, was jetzt eigentlich passiert ist in dem Umfeld, dass es halt auch einfacher ist, dass man jetzt nicht sagt, oh, das ist aber nicht BPM 2.0. Und wir warten ja alle noch auf 3.0. Nee, tun wir nicht, aber egal. Was ich halt damit sagen will, ist, wir sehen, wie halt Leute das halt nicht mehr als eine Foreign Language, halt eine neue Sprache ansehen müssen, sondern halt die Technologie ist halt einfach. Ja, es gibt halt Generative AI Text to Process, ja. Das heißt, du schreibst einen Text, dann wird halt sofort modelliert, ja. Das heißt, der Weg dahin ist halt einfacher. Und auf den Punkt zu kommen, ich glaube, das ist halt auch die Frage, wie ist BPM in Deutschland zur EU, zu Asien? Diese 3 Buchstaben kannst du genauso austauschen wie alles andere. Wie ist AI, wie ist bla bla bla, wie ist XY. Ich glaube, was man schon als einen generischen, oder Übersimplifizierung klar, aber als ein Leitmotiv halt sehen kann, ist, dass die Risikofreudigkeit und das Experimentieren in Asien viel, viel größer ist. Ja, wirklich? Weil der Hintergrund ist halt, dass der Brückenschluss einfach durch Tenshin Gui da ist. Ja, das heißt, man ist nicht mehr so nur noch Developed Countries und man muss halt schauen, was macht denn der Westen, sondern man sieht halt Technologie hat uns einen Shortcut halt gegeben. Du hast bestimmt im Kopf gerade an Japan gedacht, ist richtig, ja. Da ist man vielleicht unter Umständen etwas konservativer. Ja? Wenn du in China bist, wenn du in China bist, ist es halt wirklich extrem schnell. Also die Schnelligkeit, da kann man ja gar nicht mehr sogar von Systems of Records reden. Da redet man von System of Flow. Mir ist das so egal, weil jeden Tag hat sich das Ding schon wieder geändert. Ja, ich muss halt über Ökosysteme reden von Milliarden Transaktionen in 10 Stunden. Okay, dann haben wir eine ganz andere Art, wie wir halt damit rangehen. Ja, Systems of Flows. Wenn du halt siehst, wie Indien gerade wächst, ja, da sagen die halt auch ganz klar, hey, alles BPM, was ihr da vertickern wollt, das müsste doch eigentlich umsonst sein. Ich möchte nur den Value von AI bekommen. Bin aber verstanden, BPM ist trotzdem wichtig, weil sonst hast du ja keine Baseline, von wo du dich verbessern willst. Ja? Also das sind halt so verschiedene Dinge, die kommen halt schon halt an. Und das, was halt aber, sag ich mal, nicht gut ankommt, ist Boxen malen und dann als PDF irgendwo.
Ja, komplett. Also ich glaube, dieses Value, das, was du gerade gesagt hast, der Value ist halt das Riesenthema. Wie schafft man es, das darzustellen? Wir in Deutschland verlieren uns ja zu gerne in Konzepterstellung, Konzeptreview, siebenmal ROI hoch und runter rechnen. Weil ich gerade so blöd gefragt habe, ich habe am Wochenende, haben wir uns über Autobahnbaustellen aufgeregt und da wurde mir am Abend so ein Reel ausgespielt, wie quasi es im asiatischen Raum einer sieben so Raupen irgendwie remote steuert und die bauen die Autobahn halb alleine. Das war der in Deutschland. Das ist so dieses Spannende, diese Innovation. Am Ende ist das Innovationsthema ein Riesenthema, ein Riesending. Wenn du jetzt sagst, du hast BBM ist eigentlich Commodity und Echtzeitdaten müssen da sein. Das würde ich jetzt mal komplett in den Raum stellen, weil ich kenne wenige Firmen, die so weit sind. Wie ist es bei dir im Umfeld? Würdest du sagen, die Firmen sind, klar, die Ambitionen sind da, der Traum ist da, aber wie weit sind da so dein Umfeld?
Ja, also ich würde schon sagen, das Thema Real-Time-Data auf einer ganzen Company-Ebene, auch mit all den ganzen Lakehouses und Data-Warehouses, ist egal, da sind die wenigsten da, würde ich schon sagen. Ja. Also ich glaube, das ist halt nicht da. Real-Time-Data in gewissen Areas, ja, wenn du nur so Logistics oder so, ja, ist schon eigentlich recht weit. Also das ist halt das Thema. Das Thema Commodity, da möchte ich noch ein bisschen raufhacken. Ja, weil ein tolles Thema. Auch die simplen Dinge im Leben sind ja oft sehr, sehr wichtig. Was wir halt auch sehen, Commodity ist ja zum Beispiel Öl, ist halt auch eine Commodity. Ja, ist auch nicht so sexy vielleicht, aber wenn es nicht da ist, dann merkt man es halt doch, wie sexy es ist, dass man halt Strom hat und eine Klimaanlage. Okay, in Deutschland vielleicht nicht, aber okay. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, wir müssen verstehen, dass Commodity hat auch einen extremen Value und der Value ist halt einfach da, weil Gold ist auch eine Commodity. Ja. Oil ist eine Commodity. Und wir müssen halt schon verstehen, dass es halt auch verschiedene Nuancen halt eben von Commodity als solches halt gibt. Ja. Und deshalb fände ich es nicht schlecht, wenn quasi Commodity in der Bedeutung von Common, so wie wir halt noch nie E-Mails benutzt hatten, haben wir dann auch immer E-Mails gehabt. Und dann hatten wir später auch große Attachments gehabt und dann hatten wir Excel. Und ja, das ist halt schade, aber ist halt so. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mir hat nie jemand Excel beigebracht. Das musstest du dann irgendwie halt lernen. Oder Outlook musstest dann halt irgendwie dann halt lernen.
Oder googeln.
Ja, oder googeln. Und das kann man ja mit BPM ja auch machen. Mhm. Was normal ist, halt über Dinge zu reden, weil ich weiß nicht, ob ihr, das ist einer meiner Metaphern, die ich mir nutze. Ich bin ja wirklich einer in so einem Foodie. Und wenn ich halt sage, ich habe irgendwas Tolles gekocht, dann ist es geil. Kann ich das auch ein zweites Mal machen? Ja, wird schwierig, wenn ich kein Rezept habe. Kann ich das teilen? Kann ich nicht teilen? Ich finde Köche genial. Also für mich sind Köche wirklich wie ein Business Person, weil der Koch, der kocht ja nicht für sich selber, sondern normalerweise für mehr. Das heißt, dieses Kollaborative, das Sharing. Und das Thema beim Kochen, du kannst halt Gordon Ramsay sein, aber wenn du halt keine Zutaten hast, auch schwierig. Wenn du keine Rezepte hast, auch schwierig. Wenn du kein Messer hast, auch schwierig. Aber das Witzige ist ja, auch wenn du die besten Zutaten hast, auch wenn du das beste Tool hast und auch wenn du die besten Skills hast, heißt es ja immer noch nicht, dass das Beste rauskommt. Auf der anderen Seite, das ist jetzt, ein bisschen langer Bridge, aber Daniel, auf die Frage, aber sogar mit den nicht besten Zutaten kannst du eigentlich das beste Gericht kochen. Ja. Und aus der Not haben wir Pizza erfunden. Aus der Not haben wir die Weißwurst erfunden. Aus der Not haben wir Bouillabaisse erfunden. Ja. Und ich glaube, das ist halt das Schöne an Business Process Management, dass man ja immer zu wenig Geld, immer zu wenig Zeit hat und daher trotzdem für das Business das meiste halt herausholen kann, wenn man halt eben gewisse Prinzipien folgt. Ne?
Und da muss ich sagen, habe ich jetzt das Gefühl, das erste Mal, wir reden ja oft über den asiatischen Raum oder irgendwie andere Bereiche, wo viel Innovation betrieben wird, dass in Deutschland vielleicht nochmal eine neue Welle losgeht, weil es dieser Need entsteht. Weil, sagen wir mal, es gibt so diese zwei Wellen, ne? Firmen, die wirklich unter Druck stehen, die sich innovieren müssen, wo einfach sonst es keine Zukunft gibt. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht schauen und nicht lange Rätsel raten, um welche Branchen das betrifft. Und auf der anderen Seite haben wir ein gewisse, und da muss ich sagen, ist AI, und ich sehe das jetzt auch gerade ganz viel, wenn man jetzt irgendwie von Tooling oder ne, so was gibt man den Leuten in die Hand, in dem ganzen Bereich N8N. Das ist jetzt so ein Beispiel gewesen. Viele Leute haben nie über Prozesse nachgedacht und haben nie gesagt, sie machen jetzt Prozessmanagement oder Prozessautomatisierung. Aber sie haben eine Sache in die Hand bekommen. Wie gut oder schlecht das Ergebnis ist, ist erstmal zweitrangig. Aber sie haben was in die Hand bekommen, was ihnen Spaß gemacht hat. Und wo sie im übertragenen Sinne Prozesse gebaut haben, oder ähnliche Sachen wie Prozesse und da quasi einen neuen Value für sich entdeckt haben. Und das ist das Spannende, wo ich sage, glaube ich, jetzt mit Agents ist es ein Bereich, wo viele nicht von Prozessmanagement oder Prozessen reden werden, aber sie irgendwo im übertragenen Sinne doch erfassen, erarbeiten und versuchen umzusetzen. Aber let's see.
Also auch das kann ich absolut unterstreichen. Ich glaube, uns ist es ja nicht wichtig, ob wir in der Semantik halt auch das Wort BPM oder Prozess benutzt haben, wenn der Outcome und der Value da ist. Dann soll es uns halt recht sein. Ich glaube, ich bin ein bisschen pessimistischer noch, nicht in der in dem Ansatz, den du erwähnt hast, aber ich glaube, es tut in Deutschland immer noch nicht gut, also noch nicht so weh.
Urgency ist noch eigentlich, nicht
los, ja. Sense of Urgency ist halt noch nicht da. Und das ist halt das ist halt ein Problem. Ich meine, ich habe halt auch 18 Jahre lang geraucht und ich habe halt auch nicht gesagt, nee, ich möchte jetzt erstmal Lungenkrebs diagnostiziert bekommen, dann höre ich auf. Schwachsinn. Ja? Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass Leute an einen ROI halt denken, der halt sagt, Krankenversicherung lohnt sich nicht, wenn ich keinen komplizierten Krebs habe. Ja, super. So kann man halt auch rechnen gehen. Und ich glaube, das ist halt diese Thematik, dass es einfach geht, eben nichts zu tun. Du kannst dich mit jedem Menschen unterhalten im One-on-One und der sagt halt auch, nee, eigentlich will ich, dass das lieber so oder so ist. Aber weißt du, es geht ja. Wenn es so schlimm wäre, warum bin ich dann immer noch nicht gefeuert? Wenn es so schlimm wäre, warum kann ich denn eigentlich nichts tun und erstmal noch einen Workshop und noch ein Gremium und noch ein Stierco und was weiß ich halt einberufen? Warum ist es okay, dass ich halt jemanden, der halt enthusiastisch mit einem Thema halt umgeht, sofort mundtot machen kann und sagen, ja, wie sieht's denn eigentlich mit Ethical AI und bla 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 aus und hat ja sowieso keine Ahnung, was er fragt. Das heißt, eigentlich müsste dann diese Person den halt wieder anlügen, weil er sowieso weiß, hey, I called your bluff. Ja? Und ich glaube, das ist halt eine Art der Führung, die ich halt auch selber ja natürlich einen Großteil meiner Karriere halt erlebt habe. Und ja, ich arbeite ja wirklich in den zwei größten deutschen Corporates, die es halt gibt. Und da ist es halt eben schon, wo ich halt eben ganz klar, die Leute, die mich kennen, den Spruch, den können sie jetzt auch nicht mehr hören. Ich sage, es ist doch egal, ob du Politik magst oder nicht. Jeder ist ein Politiker und die Frage ist nur, bist du ein guter oder bist du ein schlechter? Und deshalb ist es halt wirklich so, in meiner Reichweite lese ich wirklich, ich würde sagen, jeden Monat lese ich nochmal, ich glaube auf Deutsch heißt es der Fürst, the Prince von Machiavelli, weil ich einfach lernen muss, wie Dinge in einem Unternehmen fließen oder in einer Unternehmung, ja, in dem Fall. Und wir hatten halt früher Fürstentümer und jetzt haben wir halt Corporates. Und jetzt haben wir Gremien und jetzt haben wir halt wirklich die Ability to be dysfunctional. Und ich glaube, das ist halt eben auch wichtig, dass man halt eben die Hölle kennt, um dann halt, wenn man hoffentlich halt den richtigen Kompass hat, dann halt durch die Hölle kommen kann. Ja? Anders geht's halt nicht. Ne? Ich fand das nämlich sehr, sehr spannend, wie ihr halt bei Michael halt diskutiert habt. Ich arbeite ja mit ihm ja auch zusammen an dem Thema Process Opportunities. Und das ist halt ein ganz anderer Vibe. Es ist halt wirklich so. Effizienz ist wichtig, aber Race to the Bottom. Ja, Race to Zero ist halt
Wahnsinn, ja. Also das war wirklich eine Stunde, die einfach so innovativ war. Und vielleicht kurz eine kurze Empfehlung, weil ich habe gestern Abend einen Podcast von Karl Theodor zu Guttenberg gehört mit, glaube ich, Christian Wolf zusammen. Der ist ja auch so, kommt aus der Politik, hat vieles von dem, was du so im übertragenen Sinne gerade mal ziemlich gut thematisiert. Also ich glaube, wenn man da einfach mal, glaube ich, sucht in Spotify oder so, extrem cooler Podcast über die Wirtschaft und über die Politik. Vielleicht mal so als Nebenerwähnung. Matusch, du wolltest...
Ja, ich wollte sagen, dass ich nicht der Meinung bin, dass man eigentlich nur dann optimieren soll, wenn man in Arsch ist, so wie auch du gesagt hast. Und ich meine, eine der grundsätzlichen Ideen von BPM ist ja BPM Lifecycle. Das heißt, quasi immer versuchen, sich zu verbessern. Und obwohl wir so viele Bücher haben, so viele Professoren, die das so gut beschrieben haben, irgendwie sind wir beim Optimieren stecken geblieben. Das heißt, wir versuchen immer nur noch mehr rauszuquetschen. Und das Kopf, das ich im Bild habe, ist, wenn du so komplett leeres Handtuch oder sowas noch mehr versuchst auszuquetschen. Das ist das, was wir versuchen. Und das ist auch, meine Meinung, muss sich jede Firma immer neu finden. Immer versuchen, halt etwas Neues zu finden. Immer schauen, halt, was kann ich hier mehr machen? Wo kann ich optimieren? Das ist die grundsätzliche Idee von BPM. Deswegen haben wir das gemacht. Nicht deswegen, weil wir einen Prozess so komplett perfektionieren. Und was ich aber spannend finde, ist deine, wie du gesagt hast, ne, dass man in Asien viel mehr innovativ denkt. Und da könnte man eigentlich überlegen, ob das deswegen ist, weil die viel besser von den anderen lernen. Ich meine, wenn man sich anschaut, was der Musk gemacht hat, dass der halt komplette Lieferkette und sowas zerstört hat, weißt du, nicht optimiert, nicht verschnellert, nicht kürzer, nicht kleiner, nicht größer, nicht was auch immer, nicht bessere Schiffe und sowas, sondern halt, der hat das komplett anders gemacht. Ne? Und das ist einfach, lass uns ein bisschen anders denken. Und ja, also man muss auch jetzt sagen, Asien ist nicht mehr Kontinent, der nachläuft, sondern die sind mittlerweile weit, weit vorne. Hm. Und die haben kapiert, dass das nur so geht.
Also ich versuche mal eine Ecke anzudeuten. Ich hoffe, ich werde nicht zu sehr abdriften. Ich glaube nicht, dass eigentlich in Asien die Menschen innovativer denken. Ich glaube, dass das Endprodukt, wie sie denken, innovativer ist. Mhm. Aber die Dinge, die halt oft kommen, sind halt auch aus unserem Verständnis eigentlich entgegen unserer Wertesysteme in der westlichen Welt. Das heißt, ich möchte dann daher das halt auch nicht schlecht reden. Soll heißen, das Thema Data Privacy gibt es einfach nicht in gewissen Ländern. Es wird einfach gemacht und dadurch kommen innovative Dinge raus. Aber da gibt es auch ein Risiko und das ist passiert. Ist doch egal. Uns geht's im GDP Growth besser. So, ich komme aus einem schönen Deutschland, habe in den USA studiert, habe auf der Welt gearbeitet. Natürlich komme ich dann mit einem hohen Ross an und sage, oh, das ist aber nicht gut. Ja? Nee, Quatsch. Soll heißen, der Kontext ist halt wichtig, aber ich bin halt, sage ich mal, selbstbestimmt zu sagen, ja, das Endergebnis, was halt herauskommt in Asien, kommt halt uns oft sehr innovativ vor, aber wir müssen auch verstehen, dass die Grundlagen und der Ansatz ein anderer war und da muss man dann auch sagen, ist das okay für uns? Ja? Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Manche Leute feiern halt schon, dass man halt in Deutschland halt am Sonntag nicht arbeitet. Kann man gut oder schlecht finden. Gibt es gute Gründe, gibt es schlechte Gründe. Ja, ihr fängt schon an zu reden. So. Auf der anderen Seite kann man halt auch in Asien halt schauen, wenn die Autobahn kaputt ist, dann wird halt eben 24/7 gearbeitet, bis es fertig ist. Und dann ist halt Natur und Lautstärke ist egal. Mhm. Ist halt, das ist das andere, ja. Das heißt, man muss halt selber für sich halt finden, was halt einem, sag ich mal, jetzt wichtiger ist. Und deshalb ist es halt schon so, dass, und das ist ja so, wie ich halt auch rede oder halt arbeite, ich hoffe, es altert gut. Dass er mich in 20 Jahren mich nochmal anhören muss und dann, oh Mann, was habe ich denn da nur für eine Scheiße gelabert? So heißen. Ich glaube schon, das, was halt Deutschland und auch Europa und der Gedanke, was halt einmal über die letzten knappes Jahrhundert eigentlich halt gemacht worden ist, das hat seinen Wert. Und ich glaube, jetzt braucht man halt eben den Mut, halt einfach mal ein bisschen crazy wieder zu sein, ja, so ein bisschen Roaring Twenties und halt ein bisschen was anderes halt zu machen und auch im Voraus sagen, übrigens, das wird nicht alles gut sein. Mhm. Und ja, ich habe 10 Fehlschüsse, sag euch aber trotzdem, ich mach 12 daneben. Ist es okay? Oder werde ich dann gesteinigt? Und ich glaube, das ist halt, sag ich mal, ist es halt so ein Mindset, wo ich halt auch glaube, ich muss mir da nicht so viele Sorgen machen, dass es besser wird. Und das klingt jetzt ein bisschen nihilistisch, aber halt auch ein bisschen zweckoptimistisch zugleich ist. Mhm. Unsere junge Generation, ich habe eine 16-jährige Tochter, die wird das nicht akzeptieren. Die wird einfach nicht unseren Scheiß, den wir fabriziert haben, akzeptieren. Deshalb habe ich dort den zweckoptimistisch, das wird gut. Und auf der anderen Seite sage ich dann halt auch, es wird immer wenige Leute geben, die halt aus diesem Problem eine Opportunity halt sehen und halt eben sehr, sehr viel Geld daraus machen. Ja.
Das ist ein spannender Satz. Der letzte Satz, dass es immer weniger Leute geben wird, die eine Opportunity sehen. Und
ja, muss
man ich, dann würde ich 100% unterschreiben, weil man irgendwie, man hat es auch in den Corporates gesehen. Es gibt zwei Lager. Und die kristallisieren sich immer mehr raus. Es gibt das Lager, die extrem fleißig sind, innovativ sind, die Bock haben, Karriere zu machen. Und es gibt das Lager, wo man sagt, hey, ich habe ein gutes Leben, ihr habt eine gute Grundlage, warum auch immer, weil die Family vielleicht eine gute Grundlage mitgegeben hat oder sie sind einfach mit weniger zufrieden. Keine Ahnung, gibt es 3 Millionen Gründe, warum. Aber vorher war das gefühlt in der Generation meiner Eltern, die so jetzt so 50, 60 sind, da hat jeder einfach irgendwie, alle wussten, okay, wir müssen arbeiten gehen, da gibt es jetzt nicht so viel Diskussion, pipapo, wir ziehen einfach durch. Bei uns gefühlt werden die Gruppen immer größer oder der Unterschied immer größer zwischen denen, die sehr fleißig sein wollen, Opportunity sehen, vielleicht selber gründen und die, die sagen, okay, wir wollen 4-Tage-Woche, also jetzt mal sehr plakativ gesagt, 4-Tage-Woche und wir chillen mehr. Und ich finde spannend, wie man es schafft, beide Gruppen so abzuholen, dass sich beide glücklich fühlen, also dass man mehr Möglichkeiten denen gibt, die wirklich gestalten wollen. Aber auch die Leute akzeptieren, die sagen, okay, ja, wir leben mit dem bisschen weniger oder wir sind mit dem zufrieden, dass man weniger arbeiten muss oder wir fordern uns ein, dass es eine 4-Tage-Woche Möglichkeit gibt oder 3-Tage-Woche oder wie auch immer sie heißt. Also das wird, glaube ich, spannend, weil das entspricht nicht dem heutigen Arbeitsmodell per se.
Warum?
Weil wenn du, ich nehme jetzt mal das Thema zum Beispiel, bist du angestellt und bist trotzdem motiviert und willst viel arbeiten. Die Versteuerung von Überstunden ist so viel, wo sagt, wieso soll man Überstunden machen, weil du so extrem viel Steuern zahlst. Warum gibst du nicht Leuten, keine Ahnung, zum Beispiel auf dem Bau? Ich kenne so viele, die irgendwo in großen Baufirmen arbeiten oder selber eine Baufirma haben, die sagen würden, boah, wenn wir unseren Mitarbeitern quasi zum Beispiel die 40 Stunden normal versteuern und was Überstunden sind, die sind nicht zu versteuern. Ich glaube, die würden viel mehr arbeiten. Und ohne, dass es dem Land schadet. Aber auf der anderen Seite, in welchen großen Konzernen wird es denn gerne vom Management gesehen, wenn du nach einer 3- oder 4-Tage-Woche fragst? Da hast du immer irgendwie einen Stempel auf der Stirn, wo du sagst, boah, der hat keinen Bock zu arbeiten.
Richtig, weil sie es können. Und das ist ja das, was ich halt meinte. Solange genau. Sie es können, ja. Solche Kommentare zu machen,
genau.
Wenn halt kein Recording da ist, dann wird es halt auch so, sag ich mal, halt weitergehen. Und ich glaube, das ist ja halt eben, du wirst halt ab und zu dann eben ein paar crazy Leute halt eben brauchen, die dann halt sagen, alles oder nix. Und das ist ja eigentlich eines meiner Jobs halt auch, diese crazy Leute eben halt zu finden, damit sie eben nicht alles verlieren. Ja. Weil die Idee ist ja trotzdem die richtige und du wirst halt nicht immer erfolgreich halt sein.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt schon, was wir halt in den Corporates halt sehen. Also ich bin auch wirklich, ja, kann ich verifizieren, ja, es gibt halt die zwei Lager. Aber dann gibt es halt eben noch diese freien Radikale, die dann halt eben diese Dinge halt so verbinden. Wie du. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe auch extrem viel Glück am Anfang gehabt. Ja? Also das heißt, ich habe halt so viel durchmachen dürfen, / müssen, dass ich halt mir halt erlauben kann, so freies Radikal sein zu können. Und es ist richtig, dass ich dann halt auch wirklich Topspeed dann gemacht hatte, da wo es halt angekommen ist, um dann halt quasi wieder so groß zu werden, dass es halt wieder schwierig ist, mich zu canceln. Weil schau mal, der hat auch das und das gemacht und ist das jetzt nicht richtig gewesen, ja, traut sich dann auch keiner mehr. Ja, und ich glaube, das ist halt eben das Wichtige, halt eben die Kraft zu holen aus Dingen, die in einer Normalgesellschaft eben nicht wichtig sind. Das heißt, in einer Gesellschaft, man sagt halt Titel und Auto und Gehalt. Und wenn du aber die Kraft, die Incentivierung, die Motivation aus eben Dingen holen kannst, die halt eben nicht normal sind, dann kannst du halt einfach diese Dinge halt machen. Und ich glaube, das ist halt eben, was viele junge Leute ja eben halt haben. Sie kennen es gar nicht. Was würde das denn bedeuten, wenn ich dann halt näher parken darf? Weil ich habe doch gar kein Auto, keinen Firmenwagen. Ja? Denen ist es so egal. Die brauchen auch kein Office, sie wollen halt zu Hause arbeiten. Ja? All diese Perks, wo ich halt in Anführungszeichen aufgewachsen bin, sind denen ja egal. Und die wissen halt auch nicht, was unmöglich ist. Hat denen keiner gesagt. Ja? Deshalb machen die einfach alles. Und ich glaube, das ist halt etwas, was wir halt brauchen. Aber auf der anderen Seite, was dann halt auch wirklich so ist, die werden dann halt eines Tages gegen die Wand fahren. Aus welchen Gründen auch immer, ob es fair war oder nicht. Und dann brauchst du jemanden, der denen halt erklärt, hey, Daniel, der Tag musste kommen, lass uns mal hier hinsetzen, ich erzähle dir mal, keine Sorge, alles gut. Aber das passiert leider nicht so oft. Das ist das Problem. Und das ist ja eigentlich genau das Problem, wenn halt die Schere zu weit auseinander geht. Ja, wir hatten das, glaube ich, in den 90ern gesehen in Brasilien. Ja, da gab es ja, da war alles BRIC, ja, BRIC. Und in Brasilien gab es dann halt Überfälle und da gab es die Statistik, da ist noch mal im Kopf drin. Du hast irgendwie jemanden überfallen wegen des Autos. Und das ging halt runter, dass es nur Schuhe waren. Ja, also von, ich töte jemanden wegen eines Autos und ich töte jemanden wegen der Schuhe. Und was hat man dann halt als Folge gemacht? Anstatt irgendwelche Sozialprogramme zu machen? Nee, höhere Mauern, noch abgeschottetere, noch höheren Sicherheitsdienst wie die Reichen.
Ja? Es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die man treffen kann, ja.
Ja.
Also wir schleifen so ein bisschen in der philosophischen Bereich, philosophisch. Was ja halt gar nicht so schlecht ist. Aber ich glaube, also zurück zu dem Thema, also von ein bisschen vielleicht weg von den Töten wegen Schuhen. Aber ich glaube, dass wir uns, so wie du sagst, ich glaube, dass wir uns auch in so einem Generationswechsel befinden, das man ein bisschen unterschätzt. So. Und das passiert ja nicht jede Generation, dieser Wechsel. Und wir haben jetzt so ein enorme Klatsch der Technologien. Ja, also wir haben viel mehr Möglichkeiten mit der Generation, die so diesen interessiert mich nicht, Teil hat. Aber so eine Generation war, also ich glaube nicht meine, aber die von meinen Eltern definitiv. Weil man muss sich ja überlegen, meine Großeltern hatten noch kleine Farmen. Ja, aber alle hatten eine kleine Farm. Das war so, weißt du, so zwei Felder, sechs Tiere und man musste eigentlich da immer arbeiten. Und die Generation davor war Schule optional, weil du musstest quasi auf Feld arbeiten und dann dürftest du in Schule, wenn du nichts zu arbeiten hast. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland genauso war, aber so ungefähr waren die Generationen. Das heißt, da waren die Prioritäten anders, da waren die Art und Weise anders. Und da, wo auf einmal sich die nächste Generation entschieden hat, die geht in Großstadt, weißt du? So quasi da rein. Da haben die dann diese Plattenhäuser und alles gebaut und auf einmal sind die Kinder raus. Das war genauso ein Klatsch. Und auch da war halt so viel Potenzial. Wenn man sich anschaut, hier in Deutschland, wie viele Leute mehrere Häuser haben, die gerade aus dieser Nachkriegszeit gekommen sind. Und viele haben das genutzt. Gerade in unserem Bereich, Daniel, wo wir jetzt wohnen, sind ja Menschen, die haben 8 Häuser, weißt du? Die haben einfach 8 Häuser. Die haben sich am Anfang einen gebaut, weil die halt so subventioniert waren, wie auch immer, und haben über deren ganzes Lebenszeit so viel gespart, dass die halt so viel Reste angehäuft haben. Die waren einfach motiviert und alles, und die anderen haben vielleicht auch gar keinen, weißt du, aber sind zufrieden, haben vielleicht mehr gereist, waren mehrmals in Italien und so. Und das erleben wir meiner Meinung nach auch jetzt, wo du halt so diesen, ich nenne das immer, das ist ein bisschen unfair, so die Accenture-Generation hast, weißt du, die Managers, die halt immer mehr und fliegen und alles, und das ist nicht nur, also alle großen Consultings haben das so quasi ziemlich, ziemlich gut gepusht mit diesen 60, 80 Stunden, und jemand aus München muss in Hamburg arbeiten, jemand aus Hamburg in Paris und so weiter, und das ist die Leute rumgeflogen, damit 2 Stunden arbeiten, weil was sollen die da machen? Zu der Zeitpunkt war auch kein Weltpass, ne, das heißt, das waren halt ideale Zeiten für die Arbeitgeber, weil was sollst du machen? Kein Fitness, keine Freunde, dann sollst du arbeiten, weißt du? Und diese Menschen sind immer noch Managers. Das ist die Generation ist noch nicht raus. Und jetzt kommt jemand von Schule, und ich kenne auch einen, der hat hier TUM fertig gemacht in München, und er hat mir gesagt, kann ich 3 Tage die Woche arbeiten? Ein Software-Developer, ein sehr guter und alles. Und damit kommen die meisten Menschen überhaupt nicht klar. Also, wie 3 Tage? Also, wie meinst du 3 Tage? Das ist doch weniger, als du halt frei hast. Ja, also, wenn du 4 Tage arbeitest, ist es immer noch 4:3, aber 3 ist ja 3:4. Und da, aber der hat vielleicht, der muss nicht mal finanzielle Unterstützung zu Hause haben. Also, das muss ja gar nicht so sein. Der muss nicht 2 Häuser haben. Das muss kein Millionär sein. Er verdient vielleicht halt, keine Ahnung, gutes Gehalt. Ich meine, die Softwareentwickler verdienen jetzt nicht wenig. Vielleicht gefällt sie mehr, in ein WG zu wohnen. Und vielleicht macht er mehr Hobbys daneben. Ich glaube, der ist tatsächlich Tanzlehrer von irgendeinem, keine Ahnung was. Und das ist das, womit wir nicht klarkommen, nicht die. Deswegen bin ich voll bei dir, dass deine Tochter das ein bisschen anders sieht. Und ich bin gespannt, wie die neue Generation kommt. Ich persönlich bin da super gespannt, weil ich glaube nicht, dass wir etwas damit machen, sondern die werden etwas damit machen. Das ist die Generation, die das ändert. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass unsere Generation schafft, dass die Firmen sich neu finden, weil das brauchen wir. Wir brauchen aktuell halt diese Innovation und alles. Und wir brauchen nicht die neue Generation lernen, wie die zu arbeiten haben. Und klar, wenn manche klatschen. Klar, wenn die halt lernen, dass wenn die gar nicht arbeiten, dann, dass die halt nichts zu essen haben. Aber das ist halt nicht immer so, weißt du, schwarz und weiß. Nicht alle werden nicht arbeiten und nicht alle werden halt 30% arbeiten. Es gibt solche und jene. Und das wird sich entwickeln. Was ich mir nur wünschen würde, ist, dass wir ein bisschen, so wie du sagst, so ein bisschen frech sind, ein bisschen mehr ausprobieren und alles. Und die Frage ist, ob das nicht passiert. Weil jetzt ohne jemand nahe zu treten, ich glaube, dass die meisten aktuell AI nutzen, nicht so, wie die genutzt werden darf. In Europa. Mhm. Weißt du, was die Daten angeht und so weiter, dass die Dienste von ausländischen Anbietern nutzen, wo man Daten schickt, die man nicht schicken soll und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, wir sind so in dieser Phase. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass viele Leute jetzt einfach Potenzial sind. Es ist enorm, der Potenzial ist enorm. Du musst aber auch Leute finden, die Bock haben, ja.
Ich glaube, die gibt es und ich glaube, die finden wir auch mit ein bisschen Elan. Ja. Was halt viel, viel schwieriger ist, aber wie können wir denen eine Sicherheit geben, auch weiterhin Bock zu haben, wenn man halt gegen die Wand knallt? Wie können wir sie unterstützen, dass, wenn sie dann halt merken, alles ist ja eigentlich unfair und warum mache ich ja den ganzen Scheiß, dass sie halt eben nicht aufgeben? Mhm. Ja, und das ist ja eben beim Coach ja eigentlich ja auch schon so, dass der beste Tennistrainer ist ja nicht der beste Tennisspieler. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass wir nicht die Besten mehr sein werden in der Applikation von wie man AI einsetzen kann und die Probleme löst. Aber wir haben trotzdem die Aufgabe, halt eben dieser Coach zu sein, damit das überhaupt möglich ist. Ja, und also jetzt in der Analogie also quasi sicherstellen, dass es einen Platz zum Üben gibt, dass es Tennisbälle gibt, dass die Getränke da sind oder was auch immer, ja, dass ein Sparringspartner da ist, ja, aufmuntern, wenn sie verloren haben, ja. Das ist dann halt unser Job. Aber das ist halt
unmöglich. Wenn sie nichts machen.
Ja, genau. Ja, zusammenscheißen, wenn sie nichts machen.
Man darf das nicht nur positiv, es ist ja so, jetzt so, ja. so ein Modell, manchmal nee, braucht man auch so. Diese Aufwecker. Haben wir auch bekommen.
Absolut. Ja. Aber solange sie halt eben wissen, dass es nicht für uns ist, damit wir uns halt besser fühlen, ja. Sondern weil wir einfach akzeptiert haben, wir können unsere die Probleme, die wir kreiert haben, auch nicht mehr lösen. Aber Das ist halt ja auch ein Zugeständnis, dass man das in der Politik ja nie sehen wird.
Ja. Ja, also wir sehen ja jetzt auch wirklich ein cooles Leitbild. Ich glaube, das muss man irgendwie mal vielen Managern mitgeben, weil genau diese Möglichkeit zu geben, so dieses Bild anzunehmen des Coaches, ist eine. Ich habe mich vorhin sehr abgeholt gefühlt, als du meintest, dass du sehr viel Glück hattest. Ich hatte es auch in meiner ersten Corporate-Station. Ich hatte eine Mentorin, die einfach alles dafür getan hat, dass das Spielfeld und quasi meine Trainingsumgebung unglaublich gut ist, wofür ich heute immer noch so unglaublich dankbar bin. Weil dieser Vertrauensvorsprung, den man genießen durfte, als Anfang 20-Jähriger sich auszuprobieren, Fehler zu machen und daraus zu lernen, war einfach das Beste, woraus man heute schöpfen kann. Und ich glaube, das ist eine gute Analogie, dass wir das heute den jungen Talenten mitgeben. Weil am Ende, wir werden ganz viele von den Leuten brauchen, die trotzdem sehr hungrig sind und Lust haben auf innovative Dinge. Weil auch, müssen wir uns leider auch ehrlich sein, innovative Dinge entstehen vielleicht nicht in 3 Tagen, sondern da muss man auch am Ball bleiben und durchziehen. Gut, damit vielleicht die Überleitung in unser Underrated und Overrated. Wir haben sehr viele Themen heute angeschnitten. Wir haben sehr gut philosophiert. Trotzdem möchten wir den Teilnehmern oder quasi unseren Zuhörern mitgeben, was sehen wir als Themen, die zu wenig Sichtbarkeit heute bekommen? Und was sind Themen, über die viel zu viel diskutiert wird? Und man, ja, vielleicht mal ein bisschen zur Seite legen soll. Matusch.
Underrated ist meiner Meinung nach Dankbarkeit. Würde ich heute nehmen. Ich fand tatsächlich das, was du gesagt hast über Machiavelli und sowas, sehr spannend. Ich muss ehrlich sagen, manchmal unterschätzen Leute, was für Glück die im Leben haben. Und ich glaube, wir alle sitzen hier deswegen, weil wir so viel Glück hatten. Also ich muss ehrlich sagen, auch in meinem Arbeitsleben hatte ich sehr viel Glück von erster Station in Deutschland, dann über mein Consulting, wo ich so viel lernen dürfte und machen dürfte, über meine Station bei Fleubel und so weiter. Ich kann auch jetzt, also ich kann mich glücklich schätzen, dass ich das mache, wo ich Stunden nicht zähle, so. Und wo ich auch in Freizeit beim Bier über BPM reden darf. Und dass ich solche Leute wie euch eigentlich kennenlernen kann, ne? Das ist halt etwas, was, was man manchmal unterschätzt. Weil die Stunde war super cool. Overrated. Ich würde sagen, aktuell dieser Bashing von neuer Generation. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass ich persönlich habe so viele Grenzen in mir und ich vergleiche die so oft mit mir, dass ich jedes Mal zu mir sage, Matusch, das kannst du nicht machen, das ist andere Generation, die denken anders, die sind anders, die haben nicht das Gleiche, was du hattest. In guten und schlechten. Weißt du, deswegen, ob wir das jetzt hart haben, ob mein erster Gehalt irgendwie bei 30 oder was auch immer war und so weiter, kann man nicht vergleichen. Das ist einfach komplett anderes Leben, andere Zeiten und wir mussten deren Platz lassen und schauen, wie die sich entwickeln. Das sind meine zwei.
Ja, overrated. Overrated finde ich auf jeden Fall die Diskussion über den Value der Automatisierung.
Ja, also wenn ich dann so diese Wörter, weil das Traurigste sind ja eigentlich ja auch underrated, ja, wie wichtig die Dinge sind, aber wie man halt darüber redet, finde ich absolut overrated, ja. Value in Automation. Underrated ist jetzt halt auch kein Geistesblitz, aber das ist halt so ein Thema, das mich halt immer wieder bewegt, ist, wenn ich nur zwei Wörter habe, um zu sagen, wie könnte es denn besser gehen, dann komme ich immer wieder eigentlich auf diese zwei, ja, also Courage and Intent, ja, Mut und die Intention. Und ich glaube, das ist halt wirklich immer noch underrated, ja, und nur ein kleiner Plug, ja, weil ich ja immer gerne mit Wörtern spiele, ja, Courage, Le Coeur ist das Herz. Und es kommt halt einfach vom Herzen. Und das braucht null Talent. Und mutig zu sein. Und eigentlich alles, was wirklich wichtig ist im Leben, sei es auch Dankbarkeit, braucht kein Talent. Braucht keine Schule, braucht kein PhD. Ja. Mut braucht kein Talent. Ja, einen Purpose zu haben, ja, passioniert, eine Leidenschaft zu haben, braucht auch kein Talent. Ja. Und ich glaube, das ist halt, sind die underrated Dinge. Wir haben natürlich die auch alle kaputt gemacht für die letzten 30 Jahre, mit die Soft Skills zu nennen und so. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht haben wir ja noch eine Renaissance und haben halt den Mut, diese Dinge dann halt auch mal wieder ihren richtigen Wert zu geben. Ne?
Ciao, Daniel.
Ihr habt schon sehr viel Cooles genannt. Ich weiß ehrlicherweise nicht gerade, in welche Kategorie ich das richtig stecke, beziehungsweise wie ich das perfekt formuliere. Und zwar, ich finde es ehrlicherweise ein bisschen ärgerlich und ich mag es nicht, wenn wir uns dahinter verstecken, dass wir sagen, dass die anderen Kontinente oder anderen Bereiche der Welt innovativer sind und wir quasi nur Ausreden suchen, sondern eigentlich beginnt es bei jedem von uns Einzelnen, einfach den Mut, die Ideen zu sammeln und daraus dann was zu machen. Und das auch nicht abzuwälzen, dass man sagt, okay, bei uns sind XY-Voraussetzungen nicht da. Weil am Ende kann man die Voraussetzungen sich entweder schaffen oder gewisse Wege finden, dahin zu kommen. Weil wir sind heute auch wieder ein bisschen dahingehend gewesen, warum die anderen Weltbereiche irgendwie innovativer sind. Ich fand deine Worte sehr inspirierend, dass man sagt, okay, vielleicht sind die Voraussetzungen andere, aber wir haben so unglaublich gute Infrastruktur, wir haben so unglaublich gute Möglichkeiten und wenn man was bewegen will, vielleicht mit ein paar Steinen auf der Straße, kann man auch in Deutschland alles bewegen. Da gibt's kaum geilere Voraussetzungen. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob es underrated oder overrated ist. Ich hoffe, man hat meine Idee verstanden, wo ich hin will. Und auf der anderen Seite, ich finde das sehr cool, den Value von Automation, aber auch andere, ich würde eher so die Realisierung von Automation. Wir müssen dahin, wir müssen da was machen. Und jeder versteht auch, dass AI und Automation implementiert werden soll in dem Unternehmen. Aber holy shit, bitte versteht auch, dass das vielleicht ein bisschen mehr Aufwand als 3 Stunden YouTube-Video sind.
Oder zwei Prompts.
Oder zwei Prompts, ja. Weil in unserem Umfeld mehren sich die Firmen, die Geld ohne Ende im AI-Bereich verbrennen, Aber für jegliches andere Konzept, oh nee, können wir da jetzt 5 Personentage weniger machen, weil da passt das, das passt irgendwie nicht. Also ist so, oh, richtig Krise. Komm, Gänsehaut. Gut, so, liebe Zuhörer, ich würde sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine längere Folge. Super cooler Gast. Vielen, vielen Dank, T, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast in deinem Urlaub. Möchtest du noch was sagen?
Nein, es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass halt auch am Ende das natürlich alles, dass der Optimismus und unsere Leidenschaft da halt auch durchkommt und einfach nicht aufgeben.
Top. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, schaut mal auf dem LinkedIn-Profil von T vorbei. Der Link ist in den Shownotes. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Bis bald, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss.